einer Zeit, lange vor dieser hier, als die Tiere, die Menschen, die Dämonen und die Götter noch dieselbe Wirklichkeit bewohnten, da gab es einmal zwei besonders schreckliche Dämonen, zwei Asuras namens Shumba und Nishumba. Diese beiden dämonischen Brüder hatten es sich zum Ziel gesetzt, die Herrschaft über die drei Welten zu erlangen. Um dieses Ziel zu erreichen, fassten sie einen tückischen Plan. Sie wussten, dass Brahma, der Vater allen Seins, jene gnädig ansah, die Buße taten, sich in Meditation und Gebet versenkten und sich läuterten. Also begaben sich diese zwei dämonischen Brüder auf die Spitze eines hohen Berges und taten Buße, 1000 Jahre lang. Sie leisteten Abbitte, indem sie 100 Jahre auf dem rechten Bein standen, dann wieder 100 Jahre auf dem linken balancierten. Sie taten Buße, indem sie den rechten Arm 100 Jahre lang in die Luft streckten und dann wieder den linken 100 Jahre lang. Sie rezitierten die heiligen Mantren, sie vollzogen Reinigungsrituale, kurz, sie taten alles, was die Gläubigen tun, um sich zu läutern. Natürlich glaubten sie nichts von dem, was sie taten und sagten. Alles war leere Hülle, schöner Schein, Blendwerk. Doch Brahma, der Vater allen Seins, sah tatsächlich gnädig auf die beiden Brüder. Und als 1000 Jahre um waren, da kam er zu ihnen und sprach, »Meine Söhne, 1000 Jahre lang habt ihr Buße getan, das soll genügen. Zur Belohnung für eure Mühen möchte ich euch eine Gunst erweisen. Habt ihr einen Wunsch?« Die beiden Brüder sahen sich verstohlen aus den Augenwinkeln an. Und dann sprach Shumba zu Brahma, »Großer Vater allen Seins, wir haben in der Tat einen Wunsch. Wir wünschen uns, dass kein Gott uns besiegen kann.« Brahma erschrak, denn er wusste sehr wohl, wenn er diesen Wunsch erfüllte, so würden die beiden Dämonen einen Krieg gegen die Götter entfachen, komme, was da wolle. Doch er stand im Wort. Und wenn jemand sein Wort halten muss, dann doch der große Vater allen Seins. Und so gewährte Brahma den beiden die Gunst. Triumphierend kehrten die beiden dämonischen Brüder zurück nach Hause. Dort wurden sie bereits erwartet von den zwei Dienern Shumbas, Chanda und Munda. Die beiden sprachen zu ihrem Herrn, »Herr! Herr, in den 1000 Jahren, während ihr Buße tatet, waren wir in der Welt unterwegs und wir haben Böses gewirkt, hier und da und dort, und wir haben eine Frau für euch gefunden.«
»Eine Frau, so, so«, sagte Shumba, »und wer soll das sein?«
Oh, »Parvati, die Tochter der Berge, die Gattin Shivas. Sie ist schön, Herr. Sie ist schöner noch als schön. Sie ist schöner als die Sterne, schöner als der Mond. Sie ist wie für euch geschaffen.«
Als Shumba das hörte, da stieg eine Gier in ihm auf und er musste diese Göttin haben. Und so schickte er Chanda und Munda zu Parvati. Sie sollten um sie werben. Und die beiden verbargen ihre dämonische Gestalt und begaben sich zu Parvati. Sie brachten ihr Geschenke dar und sie sangen Loblieder auf ihre Schönheit und rezitierten Verse, doch Parvati durchschaute die beiden sofort und schickte sie schnurstracks von dannen. Als nun die beiden unverrichteter Dinge wieder zu ihrem Herrn zurückkehrten, da entflammte ein großer Zorn in dem Dämon und er beschloss, Parvati zu entführen. Nun entführt man eine Göttin nicht so, mir nichts, dir nichts, und darum scharte Shumba gemeinsam mit seinem Bruder eine riesige Armee aus Dämonen um sich her, 60.000 an der Zahl, und mit denen zogen sie den Göttern entgegen. Die Luft war erfüllt vom dumpfen Dröhnen der Trommeln.
Die Erde erbebte mit jedem Schritt, den der gewaltige Tross sich voranschob, und schließlich standen die Dämonen den Göttern gegenüber.
»Parvati«, rief Shumba über das riesige Schlachtfeld, »kommst du freiwillig heraus, oder muss ich dich holen?«
Auf der anderen Seite des Schlachtfeldes hatten sich die Götter positioniert. Über das Schlachtfeld hin rief Shiva zornig zurück,
»Du hässliches Stück Dreck! Wie erdreistest du dich, die große Mahadevi entführen zu wollen?«
»Wir wollen sehen«, sagte Shumba. Dann blies Nishumba in sein Horn und das war das Zeichen zum Angriff. Und dann entbrannte der Kampf. Horden von Dämonen trafen auf Horden von Göttern. Schwert traf auf Schwert, Scimitar auf Scimitar. Köpfe rollten, Bäuche wurden aufgeschlitzt und schon bald war das Schlachtfeld durchtränkt von Blut. Doch so sehr die Götter sich auch bemühten, sie konnten die Oberhand über 60.000 Dämonen nicht gewinnen. Schreie hallten durch die Luft. Der Kampf war erbittert, zornig und schrecklich. Brahma, der große Vater allen Seins, beobachtete alles von oben. Und er sah, dass so sehr die Götter sich auch bemühten, sie nicht die Oberhand gewinnen konnten. Zu mächtig waren die Dämonen mit Hilfe seiner Brahmas Gunst geworden. Und als es schien, als ob die Götter bald unterliegen würden, beschloss Brahma einzugreifen. Und er begab sich nach unten und erschien vor Parvati. Und er sprach zu ihr: »O Parvati, du schönste aller Frauen, du, die du Mahadevi, die göttliche weibliche Form allen Seins bist, du, die du schöner bist als der Mond und die Sterne, höre mich. Als ich den beiden dämonischen Brüdern die Gunst gewährte, dass kein Gott sie töten kann, war von einer Göttin nicht die Rede. O große Mutter, wirst du deine Waffen aufnehmen? Und wirst du dich an die Spitze der Armee stellen, um den Göttern zum Sieg zu verhelfen?«
Parvatis Armreifen klingelten leise. Durchs Fenster fiel Sonnenlicht und brach sich in den tausend und abertausend Perlen ihres Saris. Sie schaute Brahma ruhig an und dann nickte sie und ging durch die Tür nach draußen,
um dort in ihrer Gestalt als Durga zu erscheinen. Auf einem riesigen Löwen ritt sie aus der Tür aufs Schlachtfeld. Angetan mit einem Kriegsgewand, einen goldenen Helm auf dem Kopf, umkränzt von Sonnenstrahlen. In jeder ihrer 8 Hände hielt sie eine andere Waffe. So schritt sie auf das Kampfgetümmel zu und plötzlich erhob der Löwe ein riesiges Gebrüll und der Kampf kam für einen kurzen Moment zum Stillstand. Alle schauten auf die Göttin in ihrer Gestalt als Durga. Und dann begab sich Durga in den Kampf. Die erste Hand schleuderte ihren Speer, mit der zweiten stach sie mit einem Dolch auf den nächsten Dämon ein, die dritte Hand spannte eine Bogensehne und die vierte zog einen Pfeil aus dem Köcher und legte ihn an, die fünfte Hand schleuderte den Dreizack, die sechste Hand hielt einen Schild, die siebte schwang eine Keule und die achte Hand hielt das Schneckenhorn, in das Durga zum Kampf blies. Hinter ihr kamen die Matrikas, die Muttergöttinnen, 7 an der Zahl, und gemeinsam stürzten sie sich auf die Dämonen. Und sie hackten und schlugen und stachen, und hier fiel einer und dort und da und hier, und es war ein schrecklicher Kampf. Wie die Furien fuhren die Matrikas unter die Dämonen, und es schien, als ob sie die Oberhand gewinnen könnten, doch dann geschah das Unglaubliche. Durga fand sich Auge in Auge mit Raktabija, einem ganz besonders grausigen, schrecklichen und abgrundtief bösen Dämonen. Die Hörner funkelnd in der Sonne, aufgerissene Augen, geifernde Zähne, so stand er vor ihr. Und mit diesem Dämon hatte es eine besondere Bewandtnis. Auch er hatte Buße getan und Shiva selbst hatte ihm eine Gunst gewährt. Und es war die Gunst, dass wann immer Raktabija auf dem Schlachtfeld getroffen wurde und blutete, aus jedem Blutstropfen ein neuer Raktabija entspringen sollte. Und so wusste Durga kaum, wie ihr geschah, als ihr Raktabija verwundete und die Blutstropfen zur Erde spritzten und aus jedem der Blutstropfen ein neuer Klon entsprang. Bald schon war Durga umringt von Raktabijas und sie drängten auf sie ein. Und so sehr sie sich auch zu wehren versuchte, so drangen sie doch immer stärker auf sie ein, denn wo sie einen tötete, entsprangen drei neue. Schließlich stand Durga umringt von Raktabijas und mit einer Stimme aus 1000 Stimmen sprachen die Dämonen: Da stieg Durga von ihrem Löwen. Stolz, hoch aufgerichtet stand sie umringt von den Asuras. Und da verdunkelte sich der Himmel. Ein Blitz fuhr herab. Durgas Hautfarbe verdunkelte sich und ihre Augenbrauen zogen sich zornig zusammen. Und dann, mit einem riesigen Donnerschlag, entsprang aus ihrer Stirn Kali und stand mitten unter den Dämonen. Ihre Haut war so schwarz wie die Nacht. Splitternackt stand sie mit blutunterlaufenen Augen mitten unter den Dämonen. Ihr Anblick war fürchterlich. Um ihren Hals trug sie eine Kette aus 108 Schädeln, umgürtet mit einem Gürtel aus abgeschlagenen Armen, so stand sie da. Und für einen Lidschlag hielt die Zeit an. Und dann, mit einem fürchterlichen Gebrüll, stürzte sich Kali auf die Dämonen. Und sie hackte und stach und wirbelte unter ihnen und richtete Tod und Verwüstung an. Doch auch ihr ging es nicht anders als Durga. Wo auch immer ein Dämon fiel und sein Blut den Boden benetzte, da entsprangen 3, 4, 5 neue. Und so sehr Kali auch wirbelte, sie konnte die Oberhand nicht gewinnen. Und plötzlich blieb Kali, die Fürchterliche, mitten in einer wirbelnden Bewegung stehen. Denn nun wusste sie plötzlich, was zu tun war. Und mit einem großen Gebrüll streckte sie ihre rote, leuchtende Zunge aus und hieb dem nächststehenden Dämon den Kopf ab und schlürfte sein Blut, noch bevor es den Boden berührte. Der Dämon fiel zu Boden. Dem echten Raktabija fuhr ein Schmerz in die Brust, wie er ihn seit 1000 Jahren nicht gefühlt hatte. Und da wusste Kali, dass sie auf dem richtigen Wege war. Und nun ging ein großes Hauen und Stechen vor sich. Sie hieb und stach und schlug den Dämonen die Köpfe ab und saugte ihr Blut und mit ihrer langen Zunge leckte sie jeden Blutstropfen. Und hinter ihr kamen Durga und die Matrikas und machten den Dämonen den Gar aus. Und Kali wirbelte und wütete über das Schlachtfeld. Und sie jagte die Dämonen hierhin und dorthin. Sie schlürfte ihr Blut, sie leckte es auf, bevor es den Boden berührte, und die Zahl der Dämonen verringerte sich stetig. Und Kali verfolgte diesen und verfolgte jenen auf dem Schlachtfeld und schließlich über das Schlachtfeld hinaus. Sie jagte die Dämonen durch die ganze Welt, durch alle drei Welten, hinter ihnen her, tanzte und wirbelte sie. Und sie fühlte den Sieg näher kommen. Sie spürte die berauschende Urkraft der Zerstörung, die nötig ist, damit Neues entstehen kann. Und so tanzte sie durch die drei Welten und hinterließ eine Schneise aus Zerstörung und Chaos. Und immer weiter wirbelte und tanzte sie, und sie tanzte sich in eine Raserei. Die Götter auf dem Schlachtfeld hatten schließlich alle Dämonen besiegt und sahen nun mit Entsetzen das Chaos, das Kali in ihrem Rausch entfesselte. Und keiner wagte es, sich ihr in den Weg zu stellen, außer Shiva. Der große Mahadeva, der Gatte Parvatis, legte sich Kali in den Weg. Und als Kali schließlich wieder wirbelnd und tanzend auf dem Schlachtfeld vorbeikam, da tanzte sie mitten auf Shiva und tanzte ihn fast zu Tode. Und dann hielt sie inne. Ihr Fuß spürte den warmen Leib unter sich und schließlich schaute sie nach unten. Und sie sah in die Augen ihres Gegenübers. Stark und klar blickte er zu ihr auf. Da entrang sich der großen Göttin ein Seufzer und sie trat einen Schritt zurück. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und für alle, die sich wundern, warum dieses Mal das Format anders ist als gewohnt, ja, so geht es mit Kali. Sie kommt, wirft alles durcheinander und dann kann Neues entstehen. Und ich habe festgestellt, dass Kali keine Göttin ist, die man einfach so anredet. Und deswegen gibt es keine Einführung in dem Sinne, wie es bisher war im Göttinnenprojekt, sondern eher eine Art Podcast-Format, wo ich euch ein bisschen freischnauze, noch Informationen liefere, soweit ich sie finden konnte, in der kurzen Zeit, die ich ja immer habe, um in eine neue Göttin und Mythologie einzutauchen. Ja, Kali ist eine ganz alte Muttergottheit aus dem Hinduismus und ich muss auch hier echt voranstellen, dass ich sehr viel Demut erleben durfte darin, dass es vollkommen wahnwitzig und unmöglich ist, innerhalb von 3 bis 4 Wochen in eine Mythologie wie den Hinduismus eintauchen zu wollen. Vollkommen irre. Und deswegen will ich überhaupt gar nicht so tun, als hätte ich eine große Ahnung, sondern will euch einfach nur ein paar Dinge erzählen, die mir so begegnet sind. Und ja, es war echt eine spannende Reise. Ja, dann fangen wir doch mal an. Also, Kali ist eine der Ausdrucksformen der Mahadevi, der großen göttlichen Weiblichkeit, die es im Hinduismus eben beschrieben wird. Und genau wie zur großen göttlichen Männlichkeit gibt es auch zur großen göttlichen Weiblichkeit unzählige Figuren, die alle sozusagen gleichermaßen eins und voneinander getrennt sind. Der Hinduismus basiert auf einem Multiversum, also einem Weltbild von Welten in Welten in Welten und vielen verschiedenen Universen und ist sehr, sehr komplex zu durchdringen. Aber man kann schon sagen, Kali geht aus Durga hervor und Durga geht aus Parvati hervor. Und sie sind sozusagen verschiedene Aspekte der heiligen Weiblichkeit. Und ja, wie sieht Kali aus? Für die, die sie nicht kennen, schaut euch mal ein paar Bilder an, es ist wirklich spannend. Ganz oft wird sie schwarz dargestellt, manchmal auch blau. Ich habe herausgefunden, dass es eher die jüngeren Darstellungen sind blau. Mal mit 4 Armen, mal mit 8, manchmal auch mit 10 Armen und Beinen und manchmal sogar mit 10 Köpfen. Aber die Hauptdarstellungsform ist die mit 4. Und da hat sie in der einen Hand hat sie einen Scimitar, also einen blutigen Krummsäbel. Mit der anderen Hand hält sie einen abgeschlagenen Kopf. Und mit der dritten Hand fängt sie das Blut dieses Kopfes in einer Schale auf. Und die vierte Hand macht ein segensreiches Mudra, also eine Handgeste des Schutzes. Und ja, es ist erstmal sehr abschreckend und dann doch total spannend. Was ich nämlich rausgefunden habe, ist, wie sehr Kali verehrt wird. Und das Erste, was mir so begegnet ist, war zum Beispiel Sadhguru, der spricht von, Kali ist die Mutter der Zeit. Also sie steht schon fast außerhalb des hinduistischen Pantheons und ist sozusagen, ja, steht außerhalb von Karma. Sie wird auch oft abgebildet mit einem Gürtel, an dem abgeschlagene Arme hängen. Und die stehen so dafür, dass das Karma arbeitet, so wie wir mit den Händen arbeiten. Und das Karma arbeitet, damit wir irgendwann Nirvana erreichen, also den vollkommenen Zustand. Und Kali ist unter den Göttern diejenige, die Macht hat, Karma zu durchtrennen, also die Arme abzuschneiden. Und das ist selten. Also soweit ich es verstanden habe, ist es wirklich eine einmalige Sache. Es kann noch nicht mal irgendwie Shiva oder einer der anderen bekannteren Götter. Dann wird sie oft abgebildet mit einer Kette aus 108 Schädeln. Und auch hier ist erstmal natürlich für den normalen westlichen Menschen so gruselig und schrecklich. Und die Recherche zeigt aber, dass diese 108 ist eine ganz heilige Zahl. Also auch wenn ihr die Gebetsketten, die Malas vielleicht kennt, die haben 108 Perlen. Und das Sanskrit-Alphabet hat sozusagen 108 Lettern. Eigentlich 54, aber jeder dieser Schriftzeichen hat einen männlichen und einen weiblichen Part. Und so wird sie als Mutter der Sprache, als Mutter der Mantren auch gesehen. Ja, und dann dieser abgeschlagene Kopf, den sie da in der Hand hat, der steht für das Ego. Also Kali ist die Macht und Kraft, die wir anrufen können, wenn es darum geht, so die dunkelsten Seiten unseres Egos, unserer Selbstsucht abzutrennen und sozusagen denen den Gar auszumachen. Ja, dann ist sie eine große Schutzgöttin. Das hat mich auch total erstaunt. Also eine Göttin, die auf uns so gruselig wirkt, wird im Hinduismus sehr oft angerufen als die Schutzinstanz. Und so macht sie ja auch auf den Abbildungen oft dieses Schutzmudra. Und ich habe auch da so gemerkt, ja, die ist für Grenzen zuständig. Für gute, klare Grenzen. Und um die zu setzen, reicht es nicht, wenn man lieb und nett und freundlich ist, sondern da muss eine Kraft dahinter sein. Dann streckt Kali auf fast allen Darstellungen die Zunge raus. Und das war sehr spannend, das möchte ich auch euch kurz noch einfach erzählen. Ich hatte ein Gespräch mit Neil, einem britischen Geschichtenerzähler, der indische Wurzeln hat. Und der hat mir Folgendes erzählt. Die gängige Fassung oder Begründung, warum Kali die Zunge rausstreckt, ist, weil sie sich schämt. Aber das ist eine spätere Interpretation. Die früheren Beschreibungen sprechen überhaupt nicht von Scham, sondern die Zunge geht zurück auf die Geschichte, die ihr eben gehört habt, und Kalis unglaubliche Kraft und Macht, mit ihrer Zunge sozusagen, ja, das unheilvolle Blut des Dämonischen aufzunehmen, es zu schlucken und ihr passiert nichts. Und diese Deutung, dass Kali auf Shiva tanzt, so wie ihr es in der Geschichte gehört habt, und dass sie sich dann schämt, weil sie auf den großen Gott aus Versehen draufgetreten ist, ist sozusagen ein verwandter Mechanismus, wie wir es oft auch im Zuge der Christianisierung sehen, also ein Zähmen des weiblichen Wilden und das Umwandeln in etwas Beschämtes, Beschmutztes. Ihr wisst ungefähr, was ich meine, glaube ich. Und so war das ein sehr interessantes Gespräch mit Neil, der halt erzählt hat, es gibt so etwas wie eine Christianisierung im Hinduismus. Und natürlich auch patriarchale Strukturen, die da Eingang gefunden haben. Ja, was noch? Neil hat mir auch erzählt, dass in Indien viele Menschen aus der untersten Kaste, also so aus der untersten sozialen Rangfolge, Kali sehr verehren, weil es nämlich oft diese Menschen sind, die in den Krematorien arbeiten, also die die Leichen verbrennen, weil das sonst keiner machen will. Und die beten Kali an als große Schutzgöttin, aber auch als diejenige Göttin, die den Friedhöfen verwandt ist, die eben den Tod bringt, damit neues Leben kommen kann. Und wir hatten ein langes Gespräch über das Kastensystem und dass das auch heute in Indien eben noch wirksam ist. Und Kali ist loyal mit denen, die ganz am Rand stehen. Mit denen, die eben nicht in Glanz und Glorie weilen, sondern die irgendwie ja, unterdrückt werden oder eben keine richtigen Chancen haben. Und so ist sie wirklich, hat sie einen ganz starken, liebevollen, mütterlichen Aspekt, den man überhaupt erstmal nicht erwartet, wenn man sich die gängigen Bilder anschaut. Schwer beeindruckt hat mich noch eine Sache, die ich euch auch erzählen will. Neil hat vom Kali Puja erzählt. Und das Kali Puja ist ein Fest und es findet statt einen Tag vor Diwali, dem großen Lichterfest der Hindus. Und das war krass, weil da hat er uns mal berichtet, wie er als 17-Jähriger das erste und einzige Mal bei diesem Fest dabei war. Und man kann sich das so vorstellen, ein riesiger Platz mit Tausenden von Menschen, Trommelschlag, Glocken und Schellen läuten, die ganze Luft ist voll mit Rauch von Kokosnussschalen, Feuerwerkskörper werden abgefeuert, die Menschen sind betrunken oder bekifft oder beides, also so ein richtiger Rausch irgendwie und eine ganz, ganz dichte Atmosphäre. Und mitten in diese Menschenmenge wird dann irgendwann ein Stier geführt, ein riesiger Stier. Und da steht ein noch viel größerer Mann mit einem Säbel, einem Scimitar. Und dann haut dieser Mann dem Stier mit einem Schwung den Kopf ab. Und dann nimmt er den Stierkopf an den Hörnern und schwingt ihn über seinem eigenen Kopf, sodass das Blut auf die ganze Menschenmenge spritzt. Und Neil hat es uns erzählt und sagt, er kann immer noch kaum glauben, wie das war und was er da alles gefühlt hat. Und also irgendwie sozusagen traumatisch und auf der anderen Seite aber auch ein unvergessliches, einprägsames Erlebnis von, ja, in dieser Menschenmenge, dieser Wildheit zu begegnen, dieser Urkraft und diesem rituellen. Ja, also es war, ich saß dran und war total fasziniert und ein Teil von mir war so, oh Gott sei Dank war ich da nicht dabei. Also ich möchte sowas, glaube ich, nicht erleben oder ich könnte das auch nicht erleben. Und ein anderer Teil von mir war aber auch da, der so dachte, oh Mann, ja, wir braven Europäer, die wir uns nicht mal mehr trauen, einen Rasen zu betreten, wenn ein Schild da steht. Einmal diese Urkraft zu spüren, einmal so diese ganzen Zügel fallen lassen, einmal wirklich ja, in Berührung zu kommen mit dieser Urgewalt, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine sehr prägende Energie ist, wenn man das mitmacht. Und das wollte ich euch einfach auch noch erzählen, weil das ist so ungewöhnlich für mich und ist mir eben begegnet im Zuge dieser Kali-Recherchen. Ja, es gibt unendlich viel wahrscheinlich zu ihr zu erzählen und ich habe aber das große Bedürfnis, das hier kurz und knapp zu halten. Macht euch selbst auf die Suche. Wenn sie euch interessiert, geht ins Netz, holt euch Bücher. Sie wird sich euch zeigen in dem Maß, wie es gut ist. So war es bei mir auch und ich kann nur sagen, es ist eine heftige, starke, transformierende Energie. Und vielleicht abschließend, um euch teilhaben zu lassen an meinem Prozess, Kali hat mir deutlich gezeigt, dass ich mich wieder besinnen muss darauf, was ich bin. Ich bin Geschichtenerzählerin, keine Wissenschaftlerin. Und ich durfte bemerken, dass meine Einleitungen zu den Göttinnengeschichten überhand genommen haben und dass sie sehr lang geworden sind. Und wenngleich hoffentlich für euch auch interessant, so habe ich doch gemerkt, ich habe an Kraft verloren, weil diese Kraft dann den Geschichten nicht mehr zur Verfügung stand. Und dafür bin ich Kali sehr dankbar. Es war nicht einfach, das zu merken, aber jetzt stehe ich wieder an einem neuen Punkt und ich bin sehr gespannt, wie es mit den verbleibenden 4 Göttinnen weitergehen wird. Und ja, ich grüße euch von ganzem Herzen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Freude an der Göttinnenreise und bin gespannt, was Kali in eurem Leben wirkt und auch, wie sie in meinem Leben weiter wirken wird. Denn ich glaube, wenn du Kali einmal begegnet bist, dann bleibt sie an deiner Seite für immer.
Thank you.